Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom Donnerstag, den 27. Oktober. Heute mit folgenden Themen. 80% der Personen im universitären Mittelbau sind prekär angestellt.
Das Problem ist, dass die Finanzierung der Forschung sehr projektbasiert ist. Es gibt viele Player, die eine Rolle spielen. Und da gibt es eine Art Verantwortungspingpong. Es ist niemand zuständig für die Verbesserung.
Mit einer Kampagne will die Gewerkschaft VPOD die Situation von Assistenten, Doktorandinnen und Postdocs verbessern. Und dann wird es berauschend: LSD, MDMA, Psilocybin. In der Schweiz wird mit Psychedelika geforscht.
In der Schweiz gibt es sehr viele Forschungsgruppen im Vergleich zu anderen Ländern. Eigentlich haben fast alle großen Universitäten der Schweiz irgendeine Forschungsgruppe, die sich damit beschäftigt.
Ab morgen findet eine internationale Konferenz zu Psychedelika hier in Bern statt. Und schließlich Mühe beim Lesen oder Rechnen. Menschen, die von Dyslexie oder Dyskalkulie betroffen sind, haben Anrecht auf Unterstützung.
Der Nachteilsausgleich, der ist eigentlich da, um zu ermöglichen, dass quasi die Umgebung so gestaltet wird, dass sie möglichst gut performen können.
Doch noch immer müssen Betroffene beispielsweise bei Weiterbildungen um Chancengleichheit kämpfen. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Sarah Heinzmann.
Rabe Info.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages. Heute von und mit Katrin Hiss.
Jugendliche sollen in der Stadt Bern mehr Mitsprachemöglichkeiten erhalten. Wie der Gemeinderat heute in einer Mitteilung schreibt, möchte er das entsprechende Reglement anpassen. Künftig sollen sich im Jugendparlament der Stadt Bern auch Jugendliche, die außerhalb von Bern wohnen, einbringen können. Zudem will der Gemeinderat die Altersgrenze anheben. Neu sollen Personen bis im Alter von 25 Jahren im Jugendparlament Einsitz nehmen dürfen. Die Anpassungen im Reglement müssen vom Stadtrat gutgeheißen werden. Vor einem Jahr wurde die kantonale Solarinitiative eingereicht. Diese verlangt, dass im Kanton Bern alle geeigneten Bauten mit Solaranlagen ausgestattet werden. Dies betrifft sowohl Neubauten wie auch bestehende Gebäude. Diese Forderung geht dem Regierungsrat zu weit. Laut einer heute veröffentlichten Mitteilung lehnt er die Initiative ab, habe jedoch die zuständige Energiedirektion beauftragt, einen Gegenvorschlag auszuarbeiten. Die kantonalen Mindestlöhne erleiden einen Frontalangriff. Gestern hat die Wirtschafts- und Abgabekommission des Nationalrates die Motion Ettlin angenommen. Diese Motion will, dass kantonale Mindestlöhne durch Gesamtarbeitsverträge unterboten werden können. Widerstand kommt nun sowohl von rechter als auch von linker Seite. Die SVP sieht die Kantonssouveränität und die direkte Demokratie in Gefahr. Gewerkschaften fürchten sich um die Lohnsicherheit. Dazu Urban Hodl vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund.
Diese Motion will, dass mit Gesamtarbeitsverträgen in Zukunft diese kantonalen Mindestlöhne unterschritten werden können und dabei Löhne bezahlt werden sollen, die nicht zum Leben reichen. Und damit wird das Prinzip und auch unser Ziel, dass ein Lohn zum Leben reichen muss, natürlich torpediert.
Die Wirtschafts- und Abgabenkommission des Nationalrates hat die Motion gestern mit 11-10 Stimmen knapp angenommen. Die Motion geht nun an den Nationalrat. Der Ständerat hat ihr im Sommer bereits zugestimmt. Die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter, NKVF, untersuchte die Lebensbedingungen der Menschen in Verwahrung in der Schweiz. In einem heute veröffentlichten Bericht lobt sie das Personal in den Institutionen. Gleichzeitig sieht die NKVF jedoch auch Handlungsbedarf. Sie fordert, dass Spezialeinrichtungen geschaffen werden müssen, um verwahrte Menschen unterzubringen. Derzeit leben diese in normalen Abteilungen von Justizvollzugsanstalten. Verwahrte Personen haben ihre Strafe bereits verbüßt. Die Verwahrung hat deshalb nicht den Zweck zu bestrafen. Folglich sollen die Lebensumstände den Bedürfnissen der verwahrten Personen besser angepasst werden, so die NKVF. Gestern veröffentlichte der Bundesrat einen Bericht über die Nachhaltigkeitsstrategie der Schweizerischen Nationalbank SNB. Die SNB habe nicht die Aufgabe, klimapolitische Ziele in ihre Tätigkeit einfließen zu lassen, schreibt der Bundesrat. Sie berücksichtige Umweltaspekte nur dann, wenn diese die Finanzstabilität der Schweiz tangieren. Keine Klimaziele. Diese Strategie erfülle die SNB in Einklang mit der gesetzlichen Grundlage, dem sogenannten Mandat. Dazu Asti Rösle von der Klimaallianz Schweiz.
Ja, für uns braucht es ganz klar einen Kurswechsel, weil es gibt keine Preis- und Finanzstabilität ohne ein gesundes Klima und intakte Lebensgrundlagen. Und die SNB hat den Auftrag, die Preis- und Finanzstabilität für die Schweiz zu gewähren. Und was jetzt in diesem Bericht steht, ist mehr oder weniger nichts Neues. Es ist die Argumentation der SNB, dass man nur auf Klima und Biodiversität achten muss, solange es die Preis- und Finanzstabilität tangiert. Und das sei zurzeit noch nicht der Fall. Und das ist für uns absolut unbefriedigend. Und wir denken, jetzt braucht es dringend eine Präzisierung im Schweizerischen Nationalbankgesetz, welche garantiert, dass das Mandat der SNB, der Preis- und Finanzstabilität verlangt, den Klimawandel zu begrenzen und den Biodiversitätsverlust zu stoppen.
Asti Rösle beschäftigt sich für die Klimaallianz Schweiz mit dem Thema Finanzplatz. Der Bundesrat steht einer Erweiterung des Mandats der SNB kritisch gegenüber. Diese würde zu Konflikten mit der Preisstabilität führen, schreibt er. Außerdem würde eine Erweiterung des Mandats im Sinne der Nachhaltigkeit, Zitat, die Geldpolitik verpolitisieren. In den vergangenen Tagen seien über 1000 Menschen im Mittelmeer aus Seenot gerettet worden. Das schreibt SRF News. So habe die italienische Küstenwache in mehreren Missionen Geflüchtete von anderen Booten übernommen. Gleichzeitig berichtet die private Seenotrettungsorganisation SOS Mediterranee, dass ihr Schiff 56 Personen gerettet habe, rund die Hälfte davon seien unbegleitete Minderjährige. Außerdem habe ein Schiff der deutschen Hilfsorganisation SOS Humanity 180 Menschen an Bord. Die privaten Organisationen müssen nun auf die Genehmigung warten, einen italienischen Hafen anzusteuern. Laut SRF News will die neue italienische Regierung unter Giorgia Meloni die Ankunft von Geflüchteten stark einschränken. In der Folge könnten die Schiffe der privaten Seenotrettungsorganisationen kaum mehr an italienischen Häfen anlegen. In der südiranischen Großstadt Shiraz kam es gestern zu einem Terroranschlag. Mindestens eine Person habe mit einem Maschinengewehr um sich geschossen. Laut verschiedenen internationalen Medienberichten seien dabei mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Die Terrormiliz Islamischer Staat hat sich zum Anschlag auf einen Schrein im Stadtzentrum von Shiraz bekannt. Der Iran ist schiitisch geprägt, währenddessen der IS für einen sunnitischen Islam kämpft. Gleichzeitig fanden gestern im ganzen Iran Demonstrationen statt. 40 Tage nach dem Tod von Jina Amini gingen einmal mehr tausende Menschen auf die Straße, um gegen das Regime zu demonstrieren. In Aminis Heimatstadt hätten Sicherheitskräfte auf die Demonstrierenden geschossen, schreibt unter anderem die deutsche Tageszeitung Taz. Über Tote und Verletzte ist nichts bekannt, Dutzende Menschen seien jedoch verhaftet worden. Und noch zum Wetter. Freitag, Samstag und Sonntag gibt es morgens jeweils noch Nebel. Dieser verzieht sich jedoch im Verlauf des Tages und es wird sonnig bei Temperaturen von rund 18 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Der akademische Mittelbau umfasst die Angestellten der Universität, die in Forschung und Lehre tätig sind, aber keine Lehrstühle innehaben, also Assistenten, Doktorandinnen und Postdocs. 80% von ihnen erleben prekäre Arbeitsbedingungen, so die Gewerkschaft für die Angestellten des öffentlichen Dienstes VPOD. Sie haben oft nur befristete Arbeitsverträge und arbeiten unzählige Überstunden. Da die Politik auf diesem Gebiet nicht vorwärts macht, will der VPOD die Angestellten unterstützen, sich selbst zu organisieren. Er hat die Kampagne «Stable Jobs, Better Science» lanciert, um sich vor Ort an den Unis und Fachhochschulen selbst für bessere Arbeitsbedingungen einzusetzen. Fabio Höhener ist Zentralsekretär beim VPOD. Katrin Hiss hat ihn gefragt, was die befristeten Arbeitsverträge für die Angestellten im akademischen Mittelbau bedeuten.
Die befristeten Verträge bedeuten vor allem eine große Unsicherheit. Man weiß nie, wie es weitergeht, wenn ein Vertrag ausläuft. Das bedeutet in erster Linie, dass man sich bereits bei einem laufenden Projekt schon um die Finanzierung der nächsten Stelle kümmern muss. Das hat auch Auswirkungen auf die angestellten Personen, aber natürlich auch auf die Forschung. Man hat eigentlich regelrechte Existenzängste.
Eine besondere Situation erleben ja Menschen ohne Schweizer Pass, die aus dem Ausland gekommen sind, um eine Stelle hier an der Uni oder an einer Fachhochschule anzutreten. Können Sie kurz schildern, was diese befristeten Verträge für diese Personen bedeuten?
Gut, dort hängt natürlich die Aufenthaltsbewilligung zusammen mit der Arbeitsbewilligung. Es kann natürlich sein, dass jemand dann nicht nur keine Arbeit mehr hat in der Schweiz und weiterhin dann auf Arbeitssuche gehen muss, sondern diese Leute verlieren ihren Aufenthaltsstatus in der Schweiz und müssen dann die Schweiz wieder verlassen und gehen dann an einem anderen Ort forschen. Und so verlieren wir natürlich ganz viele wichtige Fachkräfte, die sich hier bei einem bestimmten Thema wissenschaftlich eingearbeitet haben.
Der VPOD ist ja die Gewerkschaft des Personals öffentlicher Dienste und damit auch zuständig für die Angestellten im Mittelbau. Sie haben nun eine Kampagne lanciert. Was wollen Sie mit Stable Jobs, Better Science erreichen?
Mit Stable Jobs, Better Science wollen wir vor allem auch Verbesserungen vor Ort an den einzelnen Hochschulen erreichen. Auf politischer Ebene haben wir bereits viel erreicht, insbesondere mit dem großen Engagement für die Petition Academia, was der VPD auch unterstützt hat. Aber wir wollen jetzt eigentlich nicht warten, bis der Bundesrat etwas gemacht hat oder bis die Kantone endlich arbeiten, sondern wir wollen von Hochschule zu Hochschule schnelle, pragmatische Lösungen finden. Und diese Lösungen können sich unterscheiden. Das kann sein, dass man dort die Mitsprache verbessert oder dass man etwas gegen die unbezahlten Überstunden tut. Es gibt, glaube ich, an jeder Hochschule etwas Konkretes zu tun.
Sie haben die Petition Academia erwähnt. Was haben Sie darin gefordert?
Die Petition Academia spricht insbesondere auch dieses Prekariat an und die fehlenden Dauerstellen, die es gibt für diese Daueraufgaben. Das Problem ist, dass die Finanzierung der Forschung sehr projektbasiert ist. Es gibt viele Player, die eine Rolle spielen. Es sind eben die Hochschulen, es ist der Schweizerische Nationalfonds, es ist der Bund. Und da gibt es eine Art Verantwortungspingpong. Es ist niemand zuständig für die Verbesserung. Der Schweizer Nationalfonds sagt, wir finanzieren nur Projekte, wir sind nicht der Arbeitgeber der Leute im Mittelbau. Und die Hochschulen sagen, wir sind zwar vielleicht der Arbeitgeber, wir können nichts tun, weil wir die Stellen nicht finanzieren. Und da braucht es jetzt eine Lösung. Und das ist eine der vielen Forderungen, die in der Petition Academia vorgekommen ist.
Fabio Höhener ist Zentralsekretär beim VPOD. Im Rahmen der Kampagne Stable Jobs, Better Science finden in den kommenden Wochen Veranstaltungen an Unis und Fachhochschulen in der ganzen Schweiz statt. Die genaueren Infos gibt es dazu auf vpod.ch.
Rabe Info.
Gleich geht es hier weiter mit Forschung zu Psychedelika in der Schweiz. Um uns darauf einzustimmen, zuerst die Beatles mit Lucy in the Sky with Diamonds oder kurz LSD.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Lucy in the sky with diamonds.
by a fountain where rocking horse people eat marshmallow pie. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. Climb in the back with your head in the clouds and you're gone. With plasticine porters with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes.
Rabe Info. LSD, MDMA, Psilocybin. Psychedelika sind in der Schweiz verboten, doch sie werden vereinzelt zu Therapie- und Forschungszwecken eingesetzt. Damit hat die Schweiz eine Sonderrolle. In keinem anderen Land ist dies so möglich. Ab morgen findet eine dreitägige wissenschaftliche Konferenz in Bern statt. Verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stellen ihre Forschung zu Psychedelika vor. Ich habe mich mit Polina Ponomarenko getroffen. Sie organisiert die Konferenz mit und forscht selbst in einer psychiatrischen Forschungsgruppe der Universität Fribourg zu den Auswirkungen von Psychedelika. Davor nehme ich euch aber mit auf eine kurze Zeitreise. Denn um die Beziehung der Schweiz zu Psychedelika zu verstehen, lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit. Das Psychedelika Lysergsäurediethylamid, kurz LSD, wurde 1943 in der Schweiz entdeckt. Und zwar von dem Chemiker Albert Hofmann. Er arbeitete für die Firma Sandoz in Basel und sollte eine kreislaufstimulierende Substanz entwickeln. Dafür hat er einen Pilz synthetisiert und dabei wohl versehentlich eine geringe Menge der psychoaktiven Substanz eingenommen.
Und währenddem ich diese Substanz neu synthetisiert hatte, geriet ich in einen merkwürdigen Zustand. Bin dann nach Hause gegangen und habe mich hingelegt und habe richtig geträumt. Das war ein wunderbares Erlebnis. Das war ja das erste LSD-Erlebnis.
1949 brachte Sandoz LSD auf den Markt. Es wurde für Psychologen und Ärztinnen angeboten, um sich in die Wahrnehmungswelt von psychotischen Patientinnen und Patienten hineinzuversetzen. Es wurde auch zur Behandlung von Depressionen, Angst und Alkoholsucht eingesetzt und erforscht, erklärt Polina Ponomarenko, die selbst zum Einsatz von Psychedelika forscht.
Ganz viele Forschungsgruppen haben damit geforscht und ganz viel therapiert in ganz vielen Ländern, auch in den USA und in England und in Deutschland. Und dann in den 70ern, vor allem in den USA, wurde es dann verboten aus politischen Gründen und als eine Klasse 1-Substanz eingestuft.
Eine Klasse 1-Substanz bedeutet, dass man diese Substanz nicht mehr zu Forschungs- oder Therapiezwecken brauchen darf. Sie wird als gefährlich angesehen und verboten. Viele Länder haben das Verbot der USA kopiert.
Viele Länder, außer der Schweiz. In der Schweiz wurde in einer ganz kleinen Gruppe diese Forschung weitergemacht und diese Therapie auch weitergemacht.
Und so erhielt die Schweiz eine Sonderposition, was den Einsatz von LSD angeht. Dieser dauert bis heute an. Bei besonders kranken PatientInnen kann das Bundesamt für Gesundheit, BAG, Ausnahmebewilligungen für die Therapie mit Psychedelika aussprechen. Sehr verbreitet ist diese Therapieform jedoch nicht und die Prozedur ist etwas kompliziert.
Wenn ein Patient als behandlungsresistent gilt und schon viele Arten von Therapien ausprobiert hat und diese nicht gewirkt haben, kann der Psychiater entscheiden, wenn er denn darüber weiß und wenn er sich mit diesen Substanzen auskennt, kann der Psychiater oder die Psychiaterin einen Antrag an die BAG stellen, um diese Psychedelika bei diesem Patienten einsetzen zu können. Und heutzutage machen das vielleicht so maximal 30, 40 Leute in der Schweiz, also es ist wirklich nicht viel.
Jedoch weiß man momentan noch sehr wenig über psychedelisch aktive Stoffe wie eben LSD. Deswegen ist die Forschung gefragt. Auch hier spielt die Schweiz eine wichtige Rolle.
In der Schweiz gibt es sehr viele Forschungsgruppen im Vergleich zu anderen Ländern. Eigentlich haben fast alle großen Universitäten der Schweiz irgendeine Forschungsgruppe, die sich damit beschäftigt. Zum Beispiel Zürich, in Basel, in Fribourg, in Genf, auch mittlerweile eine kleine Forschungsgruppe in Bern.
Dass die Forschung mit Psychedelika in der Schweiz so verbreitet ist, löst bei Forscherinnen und Forschern aus dem Ausland oft Neid aus, erklärt Polina Ponomarenko, die selbst zu dem Thema forscht.
Also wenn ich auf irgendwelche internationalen Konferenzen gehe in Europa, dann bekomme ich immer wieder zu hören, so wow, so viel, was ihr alles in der Schweiz machen könnt, ihr seid so frei.
Ab morgen findet in Bern eine internationale Konferenz über psychedelische Substanzen in der Therapie und der Forschung statt. Polina Ponomarenko ist Mitorganisatorin der Konferenz.
Heutzutage sind wir in der Schweiz eigentlich die größte Konferenz, die es zum Thema Psychedelika gibt, vor allem in dem wissenschaftlichen Raum. Wir haben insgesamt 18 Sprecher, die Hälfte davon kommt aus der Schweiz, die Hälfte aus dem Ausland und die stellen alle ihre Forschungsprojekte oder ihre Therapieansätze oder irgendwelche anderen Ansätze mit Psychedelikern vor. Wir haben zum Beispiel auch Philosophen oder Anthropologen, die alle mit Psychedelikern irgendwie forschen.
Polina Ponomarenko haben wir gehört. Die Konferenz namens Awareness Lectures on Psychedelic Science findet ab morgen in der Bern Expo statt. Die Veranstaltung ist offen für alle Interessierten. Den Link zu der Veranstaltung und mehr Infos unter rabe.ch/info.
Rabe Info.
Tanzende Buchstaben, Ziffern, die sich nicht zusammenfügen wollen. Laut Schätzungen des Verbandes Dyslexie Schweiz sind etwa 15% der Schweizer Bevölkerung betroffen von Dyslexie oder Dyskalkulie. Sie haben Schwierigkeiten in der Welt der Buchstaben oder in der Welt der Zahlen. Heute, am 27. Oktober, ist der Tag der Dyslexie oder Dyskalkulie. Der VDS nimmt dies zum Anlass, sich für die Chancengleichheit von Betroffenen einzusetzen. Carmen Grämiger ist Fachpsychologin für Kinder- und Jugendpsychologie. In ihrer Arbeit klärt sie unter anderem ab, ob bei einer Person eine Dyslexie oder eine Dyskalkulie besteht. Katrin Hiss hat sie gebeten, einen Eindruck in den Alltag einer betroffenen Person zu geben.
Kinder mit Dyslexie oder Dyskalkulie, die können vor allen Dingen ihren kognitiven Fähigkeiten entsprechende Leistungen im schriftsprachlichen Bereich, zum Beispiel bei der Dyslexie oder im Bereich des Rechnens, nicht bringen. Das heißt, die Kinder, die sollten eigentlich viel besser performen, als was sie dann eigentlich tun in der Schule. Die Kinder, die haben diese Schwäche. Sie leiden natürlich sehr darunter, weil sie sich bewusst werden, dass sie einfach gewisse Sachen nicht können, obwohl sie andere Sachen sehr gut können. Sie können wunderbar mündlich mitmachen, sie verstehen die Aufgaben, aber sie können dann das zum Beispiel nicht auf Papier bringen in der Dyslexie.
Sind denn diese Störungsbilder, also sind denn Dyslexie und Dyskalkulie auch therapierbar?
Zu einem großen Teil sind sie therapierbar, aber die Tendenz, um diese Dyslexie, diese Legasthenie dann doch zu haben, das äußert sich dann einfach beim Fremdspracherwerb. Also sobald sie wieder eine neue Sprache anfangen zu lernen, dann geraten sie wieder an die gleichen Schwierigkeiten, wie sie im Deutsch zum Beispiel schon gehabt haben. Das heißt, Meistens differenzieren sie nicht so gut zwischen den Lauten und sie merken nicht, ob das jetzt ein langes A oder ein kurzes A ist. Und deshalb können sie auch diese Regeln, diese Rechtschreibregeln nicht so umsetzen wie andere Kinder. Sie werden therapiert, sie werden aufgefangen in der Schule, aber es gibt eben auch ganz intelligente Kinder und die bringen dann Leistungen im genügenden Bereich noch, die aber nicht ihrer Intelligenz entsprechen. Aber in der Klasse fallen sie nicht besonders auf, weil es dann einfach heißt, ja, der bringt ja mittelmäßige Leistungen, das ist okay. Die werden dann eben schlecht erfasst, vor allem die ein IQ haben im oberen Bereich.
Dyskalkulie und Dyslexie gelten ja als Behinderungen. Die Schweiz hat die UNO-Behindertenrechtskonvention vor einigen Jahren ratifiziert. Was sieht also das Recht in der Schweiz vor für die betroffenen Menschen?
Menschen mit einer attestierten Dyslexie oder Dyskalkulie, die haben in der Schule zuerst und dann auch später im Erwachsenenbereich, auf Weiterbildung, auch an der Uni oder EDH oder wo auch immer, haben sie das Recht auf den Nachteilsausgleich. Der Nachteilsausgleich, der ist eigentlich da, um zu ermöglichen, dass quasi die Umgebung so gestaltet wird, dass sie möglichst gut performen können. Also da ist nicht irgendwie eine Einschränkung in Bezug auf Stoff oder so vorhanden, sondern da gibt man zum Beispiel ein bisschen mehr Zeit oder bei ganz schwerer Lesestörung, da kann man zurückgreifen entweder auf jemanden, der einem die Fragen vorliest oder auf eine Computer unterstützt das Programm, das einem das vorliest.
Sie sagen also, dass die Betroffenen einen Anspruch hätten auf Nachteilsausgleich. Wie sieht dies jedoch in der Praxis aus? Wird dies auch tatsächlich so umgesetzt?
Er wird immer mehr umgesetzt, sagen wir das so. Es hat immer mehr Schulen, die sich damit beschäftigen, die in Bezug auf Weiterbildung da Wert drauf legen, das richtig zu machen und sich da wirklich bemühen. Aber es wird nicht überall umgesetzt. Das Schwierige ist natürlich auch immer die Diagnose. Also zuerst muss eben eine Diagnose gestellt werden und dann kann man es attestieren und dann müssen sie es anerkennen. Und in dem Moment, wo es anerkannt ist, müssen Sie natürlich diesen Nachteilsausgleich geben. Aber bei der Gestaltung des Nachteilsausgleichs, da sind die Schulen, die Institute, die Weiterbildungsstätten und so, die sind dann relativ frei. Was sie auf jeden Fall gewähren, das ist mehr Zeit während der Prüfung. Also wir sagen immer 25% mehr. Hin und wieder machen sie auch nur bloß 10%, aber es wäre schon eigentlich 25% schon so das Minimum, was sie geben sollten. Und die Nachteilsausgleichsmaßnahmen, die werden dann zugeschnitten eigentlich von der Abklärungsstelle auf die Bedürfnisse des Einzelnen. Nicht alle haben das Gleiche. Die einen, die haben die Schwerpunktstörung in der Rechtschreibung, andere bei der Lesegeschwindigkeit. Und so muss man schauen, wie beeinträchtigend ist diese Störung.
Carmen Grämiger ist Fachpsychologin für Kinder- und Jugendpsychologie. Mehr Informationen zum Thema gibt es unter verband-dyslexie.ch.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Donnerstag, den 27. Oktober. Podcasts und weitere Informationen zur Sendung findet ihr auf unserer Website rabe.ch oder neuerdings auch auf Spotify. Einfach Radio Rabe suchen und uns folgen. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Beigetragen zum heutigen Info hat Katrin Hiss. Am Mikrofon verabschiedet sich Sarah Heinzmann. Heute einen guten Tag, macht's gut und bis bald.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.